Hallo, ich bin Menzo Suljovic für die Hera. Check out the Darts Podcast.
Das war der unverwechselbare, der einzigartige Mensur Suljovic. Und das hier bin ich, Kevin Schulte. Ich begrüße alle Freunde und Fans des Darts-Sports zur 22. Ausgabe von Check out der Darts Podcast. Bevor es so richtig losgeht heute, vielen, vielen Dank erstmal für den Support bis hierher. Vor allen Dingen auf Twitter läuft das schon richtig super. Auch gerne nach Checkout bei Facebook suchen und bei Instagram. Auch da halte ich euch auf dem Laufenden, was die Darts-Welt betrifft. Wie immer könnt ihr natürlich, kannst du Checkout hören auf Spotify, auf iTunes, auf Podigy, auf meinsportpodcast.de. Alle gängigen Portale werden also bespielt. So, und jetzt gehen wir rein in Folge Nummer 22. Mein Gast diesmal, Patrick Reichert. Grüß dich, Patrick. Hi.
Hallo, grüß dich.
Patrick, da du das erste Mal dabei bist, stell dich doch erstmal kurz und knapp vor.
Ja, mein Name ist Patrick Reichert. Ich bin ein absolut Sportverrückter, bin seit einem Jahr jetzt bei der dpa als Sportredakteur angestellt, bei der Deutschen Presseagentur, kümmere mich dort auch um Darts und Snooker seit ein paar Jahren, mache zudem auch noch Ski Nordisch, also Ski-Langlauf, Kombination, Skispringen und Radsport. Ab und zu bin ich auch beim Fußball dabei.
Was sind die Themen heute? Also wir wollen sprechen natürlich über den World Cup of Darts, der am kommenden Wochenende in Hamburg ausgespielt wird. Außerdem vorab natürlich noch ein Rückblick auf die Premier League Darts und ein Blick auf die European Tour. Patrick, lass uns mit der Premier League ruhig starten. Michael van Gerwen hat das vom Preisgeld her zweitwichtigste Event im Dartsjahr erneut gewonnen. Nach umkämpfter Hauptrunde mit 16 Spieltagen war MVG dann in London bei den Playoffs wieder einmal nicht zu besiegen. 10-7 gegen Gurney und 11-5 im Finale gegen Cross. Deine Einschätzung zum Playoff-Event der Premier League. Patrick, wie sieht's aus?
Ja, es ist beeindruckend. Also Michael van Gerwen hat auch dieses Jahr wieder die Hauptrunde gewonnen, hatte aber wieder wesentlich mehr zu kämpfen als in den letzten Jahren, wo er doch auch teilweise sehr souverän aussah. Dieses Jahr hat er einige Spiele verloren, immer wieder mal gepatzt, sodass man schon glauben konnte, dass die Playoffs ein bisschen spannender werden. In der Tat war es dann gegen Gurney auch ein offenes Spiel, ging bis 5-5, 6-6. Man hatte also das Gefühl, Gurney könnte ihn richtig kitzeln. Aber bei Van Gerwen sind es immer wieder diese einzelnen Momente, wo man einfach merkt, wenn dieses Leg oder dieses Set jetzt an ihn geht, dann gewinnt er das Spiel auch. Und so war es im Endeffekt gegen Gurney im Halbfinale, als er sich das Break gleich wieder zurückgeholt hat und dann auch gegen Cross, der von 1-5 auf 4-5 zurückkam, es dann aber verpasst hat, auch auszugleichen, sodass Van Gerwen wieder diesen mentalen Vorteil hatte und am Ende auch deutlich gewonnen hat. Wieder ein verdienter Titel für ihn. Er scheint in diesem Modus kaum zu schlagen, also auch in den Playoffs, da war er die letzten Jahre einfach total überlegen.
Ja, wo es dann eben nochmal, wo die Matches nochmal ein bisschen länger sind gegenüber der Hauptrunde. Du hast mit der mentalen Seite schon was angesprochen, was mir auch auf dem Herzen liegt. Und zwar habe ich immer das Gefühl, wenn es dann so wirklich wichtig wird, dann ist MVG immer noch diesen Prozentpunkt stärker als alle anderen. Sei es als Gurney, der ja auch ein super Match gespielt hat. Es gab ja lange keinen Break. Er hat gegen Van Gerwen, also Daryl Gurney hat gegen Van Gerwen beide Spiele in der Hauptrunde gewonnen. Dann, wenn es so richtig wichtig wird, wenn es um den ganz großen Topf geht, gewinnt aber Van Gerwen. Spricht das, dieses auf den Punkt fokussiert sein, auch für seine mentale Stärke, die eben nochmal höher zu bewerten ist als die der anderen? Oder wie siehst du das?
Das sehe ich auf jeden Fall so. Sehe es aber auch so, dass es noch dazukommt zu seiner spielerischen Überlegenheit. Also er hat zuvor drei Spiele in Folge gegen Gurney verloren, also zwei in der Premier League und ein weiteres. Und in dem entscheidenden Moment hat er eben wieder zugeschlagen. Aber es liegt auch daran, dass die Gegner eben das gewisse Etwas brauchen. Also Gurney muss immer besonders spielen, um ihn zu schlagen. Es geht auf eine kurze Distanz mal leichter, also Best of 12, wie es in der Premier League gespielt wird am Anfang, das geht gut. Aber bei den langen Matches ist es eben schwieriger, Van Gerwen wirklich zu schlagen. Und je wichtiger, desto mehr hat man das Gefühl, dass Van Gerwen dann auch da ist. Und der Gegner, der ihm neben Gurney noch Probleme gemacht hat, auf den ist er gar nicht getroffen, weil Wade im Halbfinale gegen Cross verloren hat. Und man hatte schon immer das Gefühl, gegen Typen, die ähnlich spielen wie er, also hohe Scoring haben und nicht die besten Finisher sind, wie jetzt ein James Wade, da hatte Van Gerwen es in den letzten Monaten doch einfacher. Also gegen Michael Smith oder gegen Rob Cross hat er oft gewonnen, oft deutlich gewonnen. Das sind Gegner, die ihm einfach von der Spielweise her mehr zu liegen scheinen.
Also Rob Cross, da habe ich auch das Gefühl, dass er gegen Van Gerven A irgendwie auch eine mentale Blockade hat, weil sonst ist es ja nicht zu erklären, dass er auch jedes Mal diese Klatschen kassiert. Ich weiß nicht, also Rob Cross, klar, die Nummer zwei der Welt, auch relativ deutlich noch die Nummer zwei der Welt wegen seines WM-Titels vor anderthalb Jahren. Wie schätzt du ihn aktuell ein in der Darts-Welt? Ist er auch von der Spielstärke die Nummer zwei oder muss man ihn eher in einem ganzen Feld von Contendern hinter Van Gerven sehen?
Also ich sehe Cross als klare Nummer zwei, aber ich sehe den Abstand von ihm bei weitem nicht so groß auf den Rest wie von Van Gerven auf Cross. Also Cross hat sich wieder massiv gesteigert, hat die Premier League jetzt auch gezeigt. Er hat fast genauso viele Punkte wie Van Gerven eingefahren über die komplette Liga, also auch gegen die Besten der Welt. Er hat sich da schon wieder gemacht. Er hatte letztes Jahr ein schweres Jahr, war bis zur WM immer wieder in Problemen und ist dann bei der WM auch früh ausgeschieden, was sich ein bisschen abgezeichnet hatte. Aber er hat sich jetzt doch wieder deutlich gesteigert. Und die Verfolger von den Plätzen 3 bis 6, Anderson war lange raus, Wright war auch außer Form jetzt, Michael Smith hat Probleme. Also ich sehe Cross schon als klare Nummer 2, aber eben auch mit dem Makel gegen die Nummer 1 selten bestehen zu können. Also da geht es wirklich oft sehr deutlich zugunsten von Van Gerven aus.
Bevor wir uns von der Premier League abwenden, deine Bilanz, wer war die positive, wer war die negative Überraschung von allen Startern in der Premier League in diesem Jahr? Wie ist deine Einschätzung?
Also die positive Überraschung waren für mich die, nicht von der Leistung her, sondern von dem, was sie bewirkt haben, die Contender. Eine sehr schöne Idee, die auch gut umgesetzt wurde, einfach den lokalen Matadoren die Chance zu geben, wie ein Max Hopp oder John Henderson, der für den famosen Auftritt da gesorgt hat und dann auch gegen Michael Van Gerven einen Unentschieden rausgeholt hat. Sportlich hat Daryl Gurney überrascht, dass er ins Halbfinale gekommen ist, dass er zweimal Van Gerven besiegt hat, dass er im Halbfinale Van Gerven auch wieder herausgefordert hat. Und auch Menzo Suljovic, der dem nicht viel gefehlt hat, der ja auch vor der Premier League gesagt hat, für ihn ist es ein bisschen so Pflichterfüllung, also er will da gar nicht mehr unbedingt immer Donnerstag, dann wieder am Wochenende. Da sah es ein bisschen lustlos aus, aber es kam dann doch eher so rüber, dass er dann doch die gewisse Lockerheit hatte. Also er hat dann auch einige Spiele gewonnen und wäre beinahe in die Playoffs gekommen. Enttäuscht haben meiner Meinung nach Peter Wright und Michael Smith, die sich gerade so durchgesetzt haben in der ersten Phase, weil Raymond van Barneveld noch schwächer war und dann in dieser zweiten Phase eigentlich fast kein Spiel mehr gewonnen haben. Also Smith und Wright, die waren eigentlich nur noch Aufbaugegner für die oberen sechs, die da wirklich bis zum Ende um die Playoffs gekämpft haben. Und bei dem Bullyboy und Snakebite, da kam bis zum Ende kam dann einfach nichts mehr.
Ja, ich muss auch sagen, also klar, Michael Smith hat dann die ein oder andere 180 geworfen, war auch häufig in den Matches in der zweiten Turnierphase anfangs gut drin, dann gab es irgendwann einen Break gegen sich und dann ist es vollkommen gegen ihn gelaufen und dann kam auch nicht mehr dieser Wille vielleicht auch ob der Tabellensituation. Ja, also ziemlich, ziemlich enttäuschend, zumal er ja vor seinem vermeintlichen Durchbruch, dem endgültigen Durchbruch in die Weltspitze, dem WM-Finale im letzten Jahr bei der Premier League noch Zweiter geworden ist. Also da muss natürlich jetzt mehr kommen im Verlauf des Jahres bei den kommenden Majors. Und dann lass uns mal weitermachen mit der European Tour und da würde ich ganz gerne mit dir über einen Mann sprechen und zwar Ian White. Der hat in Zwolle zuletzt beim Dutch Darts Masters vor zwei Wochen den zweiten Titel auf der European Tour in Folge geholt. 8-7 im Finale gegen den Lokalmatador Michael Van Gerven und es war zugleich das vierte Finale mit Ian White Beteiligung in Folge auf der European Tour. Was macht den aktuell so stark? Woran liegt das, dass Ian White jetzt noch stärker ist auf der Pro Tour als in den letzten Jahren?
Er hat ja auf der Pro Tour die letzten Jahre schon immer großartig gespielt und besser als dann bei den Majors und bei den ganz großen Turnieren. Woran es dieses Jahr liegt, das ist schwer zu erklären. Also er stand jetzt in 4 Finals auf der European Tour. Wenn man zählt, Van Gerven kommt nur auf 5. Und es ist sehr schwer, ihm nochmal in der Entwicklung so einen Sprung zu bescheinigen. Ich meine, Ian White ist jetzt 48, der spielt seit 28 Jahren Darts, woher das dann nochmal kommt. Er wirkt doch immer abgeklärter, aber man wartet ja bei ihm drauf, dass das dann auch wirklich bei den ganz großen Turnieren mal so kommt. Also er wirkt im Moment wahnsinnig stark, also auf der Tour eigentlich nach Van Gerven der zweitstärkste, auch mit einer wahnsinnigen Konstanz, fast keine schwachen Spiele dabei. Und also ich gehe davon aus, dass er auch bei den nächsten Turnieren in Kopenhagen und Prag und Wien auch wieder mit um den Titel spielt.
Denkst du denn, dass auch hinsichtlich seiner Major-Phobie da sich was ändern könnte? Er hat ja wirklich noch nie ein Halbfinale erreicht auf einem großen Major-Turnier. Denkst du, da könnte in diesem Jahr auch der Durchbruch kommen? Weil erklärbar ist es ja nicht mehr wirklich. Ich schätze ihn auch so ein, dass er bei den kommenden European Tour Events auf der Pro Tour, bei den Player Championship Events, dass er da immer weiter vorne dabei sein wird und auch den einen oder anderen Turniersieg sich noch holen wird. Aber wird das jetzt auch ja bei einem Major-Turnier mal klappen?
Das ist schwer zu sagen. Also seine aktuelle Leistung spricht stark dafür, weil ich mir auch denke, irgendwann muss ein Spieler, der so eine hohe hohe Qualität in seinem Spiel hat, es auch irgendwann mal ans Board bringen, wenn er im Fernsehen quasi, wenn er bei den wichtigen Turnieren spielt. Aber wenn man auf seine Bilanz schaut, er hat selbst seine Viertelfinalteilnahmen bei der WM, beim Matchplay, beim Grand Prix, die liegen schon mehrere Jahre zurück, also 2014, 15, die letzten Jahre kam da verhältnismäßig noch weniger, oft Erstrunden aus oder Gruppenphase raus beim Grand Slam of Darts. Also seine Leistungen in den vergangenen Jahren bei den Majors, die machen eigentlich eher weniger Hoffnung, wobei ich schon davon ausgehen würde, dass der aktuelle Trend, also sein Leistungsvermögen, da höher einzuschätzen ist. Weshalb ich davon ausgehe, dass er auch in diesem Jahr noch auch bei den großen Turnieren mehr reißen wird als zuletzt.
Jetzt liegt er auf Rang 10 in der Order of Merit, hat die Top 10 erreicht. Wo kann die Reise da noch hingehen? Weil ich schätze ihn so ein, dadurch, dass er in dieser Zwei-Jahres-Bilanz irgendwie permanent Preisgeld einspielt, dass es quasi gar keine Ebbezeiten gibt, geldtechnisch, dass er da durchaus die nächsten Jahre noch bleiben kann. Geht es auch noch weiter nach oben? Ich meine damit auch konkret Leute wie Wright, die ja jetzt auch viel verlieren, die immer weiter abrutschen. Das sind ja auch vielleicht Spieler, die er sich noch schnappen kann in der Order of Merit.
Also Wright hat jetzt schon mal einige hinter sich gelassen, die auch lange vor ihm standen. Und vor ihm stehen ja jetzt auch noch Spieler wie eben Wright oder Anderson, die in diesem Jahr schon viel eingebüßt haben. Die liegen jetzt noch vor ihm, weil dann auch ein starkes Vorjahr, das dann auch irgendwann rausfällt. Also ich traue ihm schon zu, noch ein paar Plätze zu klettern, aber um wirklich in die Spitze zu stoßen, also sprich Top 5, müsste er eben auch bei den Majors mehr reißen. Nach aktuellem Stand und seinen Leistungen auf der Pro Tour würde ich schätzen, dass noch 2-3 Plätze nach oben möglich sind, mehr aber schwierig.
Da würde ich mit einhergehen. Dann lass uns doch jetzt mal über das sprechen, was kommt. Da ist Ian White nicht mit am Start. World Cup of Darts, wie anfangs erwähnt, es wird gespielt in Hamburg, kommendes Wochenende. Ist ein Doppelturnier, heißt 32 Nationen sind am Start, jeweils die zwei besten Spieler eines Landes. Und dann eins gesetzt sind die Schotten zum Beispiel mit Gary Anderson und Peter Wright. An zwei die Engländer mit Rob Cross, Michael Smith und so weiter und so fort. Donnerstag und Freitag geht's los mit den Erstrundenpartien, Samstag dann Runde 2 und am Sonntag wird dann das Turnier zu Ende gespielt, vom Viertelfinale bis zum Endspiel. Lass uns doch mal den Turnierbaum so ein bisschen durchgehen. Wie gesagt, die Engländer sind die Schotten an die 1 gesetzt, die sind natürlich an der 2, die Engländer sind an der 1, die spielen gegen die Philippinen zum Auftakt, haben mit Rob Cross und Michael Smith aber nicht das beste Duo am Start, weil da fehlt James Wade, meiner Einschätzung nach. Glaubst du, England kann trotzdem ganz weit gehen in dem Turnier?
Also ich denke natürlich, England ist einer der ganz großen Favoriten und auch ein Finalkandidat. Ich glaube aber auch, dass sie mit Rob Cross und James Wade das bessere Team stellen würden, weil bei Michael Smith, der hing jetzt doch ein paar Wochen durch und Wade wirkte in der Premier League wieder richtig stabil und hatte auch letztes Jahr einen starken Herbst. Also Wade ist wieder richtig im Kommen, was sich in der Order of Merit eben erst wieder zeigt, wenn er das auch konstant über längeren Zeitraum halten kann. Ich denke, England ist trotzdem einer der ganz großen Favoriten, weil eben fast keine andere Nation zwei so hochwertige Spieler stellen kann. Gerade mit Smith haben sie aber schon so ein kleines Fragezeichen, wo man nicht so weiß, wie das ausgeht. Das war zu früheren Zeiten mit Phil Taylor und Adrian Lewis, die das Ganze auch viermal gewonnen haben, doch anders.
Ja, definitiv. Und für mich die erste Runde, die bietet durchaus schon Stolperpotenzial. Die Philippinen, sicherlich eine der Mannschaften von den Ungesetzten, die am besten einzuschätzen sind, mit Lawrence Ilagan und Noel Malikdem, die beide konstant über 90 spielen können. Also gerade bei dieser kurzen Distanz, es wird ja gespielt bis 5, also Best of 9 Legs. Da ist wirklich alles drin und in der Vergangenheit des Turniers hat man ja auch schon einige Favoriten früh rausfliegen sehen. Da spreche ich auch zum Beispiel über Österreich, die auch wieder gesetzt sind, sind letztes Jahr raus gegen Japan in der ersten Runde mit Suljovic und Lerchbacher. Ein Weltklasse-Spieler und einen, der sich so rund um Platz 60, 70 in der Order of Merit bewegt. Wie schätzt du die Nachbarn ein von uns, die Österreicher, gegen Russland im ersten Spiel?
Ja, Russland ist auch kein einfaches Los, also mit Boris Koltsov. Und auf diese kurze Distanz kann einfach immer viel passieren. Also man geht davon aus, dass Suljovic seinen Punkt macht, beziehungsweise in der ersten Runde geht es ja noch im Zusammenspiel. Prinzipiell sieht der Baum nicht schlecht aus, also mit Russland, China und USA, das ist alles machbar und dann würden eben die Engländer im Viertelfinale kommen und da wäre dann Österreich schon der klare Außenseiter. Also dann in den Einzelduellen, klar kann Suljovic einen Punkt machen, aber eben der zweite Spieler mit Lerchbacher, der fällt schon von der Order of Merit und auch von seinen Fähigkeiten deutlich ab. Von daher würde ich davon ausgehen, dass Österreich seine beiden Pflichtaufgaben meistert und dann im Viertelfinale an den Engländern scheitert.
Das wäre ja schon mal im Vergleich zum letzten Jahr eine deutliche Steigerung. Ein Team, das auch schon sogar mal im Finale stand, Australien, sind an 5 gesetzt mit Simon Whitlock, Kyle Anderson, auch ein relativ ausgeglichenes Duo, würde ich sagen. Bekommen es mit Finnland zu tun, auch nicht ganz einfach. Danach Italien, Kanada, das dürfte kein Problem sein. Dann vielleicht gegen die Holländer. Ja, was ist so von den Australiern, was ist von den Holländern, die ja mit Van Gerven und Wattimena, nicht mit Van Gerven und Van Barneveld antreten, was ist da zu erwarten in diesem Jahr?
Da sehe ich es in beiden Fällen eigentlich so, dass sowohl Australien als auch die Niederlande den schwereren Gegner in der ersten Runde haben und dann vielleicht das leichtere Los in der zweiten Runde. Also Australien gegen Finnland auch mit zwei etwa gleich starken Spielern, mit Kantele und Viljanen, und die Holländer, die gegen die Spanier spielen, mit Reyes und Alcinas. Die Spanier sind vielleicht der unbequemste Gegner neben Deutschland, den man überhaupt bei den Ungesetzten hätte bekommen können. Jetzt haben die Holländer natürlich auch mit Van Gerven und Wattimena ein starkes Team. Ich würde davon ausgehen, dass die Holländer durchkommen bis ins Viertelfinale. Die Australier, da habe ich Zweifel, also auch Whitlock hat zuletzt auch geschwächelt. Aber wenn, dann würde ich die Australier auch gleich in der ersten Runde straucheln sehen gegen Finnland. Aus diesem Block der 8 Teams würde ich die Niederlande durchkommen sehen und dann auch in dieses Halbfinale gegen England kommen sehen. Aber die Niederländer sind auch nicht mehr so stark aufgestellt wie in den Vorjahren, wo Barneveld zwar in der Order of Merit auch nicht mehr ganz weit oben dabei war, aber eben dieses Turnier schon zigmal gespielt hat und wahnsinnig viel Erfahrung schon hatte. Also Van Gerven ist jetzt, klar, er ist die Nummer 1, er ist der beste Spieler des Turniers und er wird im Normalfall seine Duelle dann gewinnen ab der zweiten Runde. Aber Wattimena, da wechseln sich dann doch noch die Extreme ein bisschen ab. Ich erinnere mich an sein WM-Match gegen Gary Anderson. Also der kann schon wahnsinnig gute Matches, er kann wahnsinnig gut scoren. Aber es ist eben noch sehr wechselhaft. Und er spielt zum ersten Mal dieses Turnier, das ja auch einen besonderen Druck bedeutet für den Spieler, weil man eben nicht nur für sich selbst spielt, sondern für seine Nation. Und in dem Fall spielt er für den ambitioniertesten und ehrgeizigsten Darts-Profi der Welt auch noch mit. Was natürlich einen gewissen zusätzlichen Druck entstehen lässt.
Was vielleicht für ihn sprechen könnte, zumindest meine Einschätzung zu Jermaine Wattimena, dieser kurze Modus, also auch dann die Einzel, sofern sie die erste Runde überstehen, gäbe es ja dann auch immer 2 Einzel, die gespielt werden, sogar nur bis 4, Best of 7. Und bei Wattimena, bis auf eben dieses Wahnsinns-WM-Spiel gegen Anderson, habe ich bei ihm häufig das Gefühl, dass er sich mit diesem kurzen Modus, der auch auf der Proto gespielt wird, besser tut. Und das könnte vielleicht für ihn sprechen. Wen ich noch ganz kurz reinwerfen würde, wären die Polen, die gegen Tschechien spielen. Polen mit Ratajski, der auch seitdem er bei der PDC am Start ist und spielt er wirklich konstant gut. Titus Karnik, der in diesem Jahr einen Sprung gemacht hat als sein Partner, sind für mich auch ein Team, das überraschen kann. Siehst du von den Polen auch Überraschungspotenzial grundsätzlich ausgehen oder sagst du, wenn die gegen die Holländer kommen, gegen Van Gerven sieht Karnik in dem Fall keinen Stich und im Doppel wird es auch eh nicht reichen?
War oft das Problem bei diesen Nationen, dass sie dann wirklich oft an der Qualität des zweiten Spielers scheitern. Also Ratajski hat ja schon seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Aber Die Auslosung ist eben unglücklich, dass sie dann, also gegen die Tschechen, da wird eh erwartet, dass sie das Spiel gewinnen. Und dann gegen die Holländer eben in den Einzelnen, wo ich dann eine Nummer 2 habe, die vielleicht noch nicht so stark ist und dann womöglich die 1 gegen Van Gerwen spielt. Also da sehe ich die Chancen der Spanier in der ersten Runde besser, über den Modus, aber auch über deren Qualität Holland rauszufordern. Und Polen wird es dann, glaube ich, in der zweiten Runde schon sehr schwer haben.
Dann lass uns mal in die untere Hälfte gehen. Da sind die Schotten, die ich fälschlicherweise eingangs als Nummer 1, als ein Nummer 1 gesetztes Team erwähnt hatte. Die sind an 2 gesetzt mit Gary Anderson, Peter Wright. Spielen gegen Dänemark, danach gegen Brasilien oder Schweden. Viertelfinale vielleicht gegen Deutschland. Da haben wir auch eine Frage auf Twitter bekommen von Nico, der fragt, hat Schottland mit einem Gary Anderson, von dem man überhaupt nicht weiß, in welcher Form er ist, und einem Peter Wright, der ja zwar jetzt bessere Leistungen zuletzt gebracht hat, aber doch noch nicht diese Form hat, die er mal hatte, hat Schottland überhaupt eine Chance, weit zu kommen in dem Turnier? Kommen die trotzdem, sag ich mal, zumindest mal in Viertelfinale?
Also eine Chance haben sie auf jeden Fall. Sie haben natürlich Verfügung über 2 Spieler, die mit die Besten der Welt sind, die ihr Potenzial schon über Jahre, Jahrzehnte gezeigt haben. Aber dennoch stehen natürlich auch so viele Fragezeichen hinter den Schotten wie lange nicht mehr. Also Peter Wright hat jetzt ein Formtief in der Premier League, hat Spiele teilweise abgeschenkt, wo man sich gefragt hat, ob er lustlos ist oder woran es liegt. Und die größten Fragezeichen natürlich hinter Gary Anderson, der jetzt die Premier League komplett abgesagt hat. Und da wegen Rückenproblemen gefehlt hat. Er hat seitdem eigentlich ist nicht mehr richtig eingestiegen, also hatte Probleme mit kleinsten Gegnern und dieser Modus mit den kurzen Distanzen. Ich meine, die Schotten waren vor 2 Jahren, waren sie top gesetzt und haben dann in der ersten Runde gegen Singapur verloren, gegen Paul Lim unter anderem, und damals waren sowohl Anderson als auch Wright in den Premier League Playoffs zuvor. Also es geht immer schnell. Ich würde jetzt sagen, Dänemark, Brasilien, Schweden, das ist an sich gut machbar, also im Viertelfinale würde ich sie sehen, aber gerade was dann im Viertelfinale kommt, also Belgien oder Deutschland, da kann es schon sehr schnell gehen und da traue ich dann auch dem Außenseiter auf dem Papier, also entweder Belgien oder Deutschland, schon einiges zu, weil die Schotten eben angreifbar sind mit ihrer Formation in diesem Jahr.
Ich denke auch, dass Deutschland, ob der auch Auslosung zufrieden sein kann, natürlich. Wir sprechen gleich über das Erstrundenspiel gegen Ungarn. Danach würde Belgien warten und potenziell im Viertelfinale Schottland. Also das hätte definitiv schlimmer kommen können. In den letzten Jahren ja immer gegen die Niederlande im Viertelfinale ausgeschieden. Lass uns mal über Max Hoppe und Martin Schindler sprechen. Klar, viele sagen, schade, dass Gabriel Clemens nicht dabei ist, der in der Order of Merit natürlich nur die deutsche Nummer 3 ist, aber mindestens die 2 aktuell, ob der Spielstärke vielleicht sogar bezüglich der Konstanz sogar besser als Hopp einzuschätzen ist. Deutschland gegen Ungarn, die spielen mit Paul Jäckeli und Janusz Wegschö. 1,5 unbeschriebene Blätter, würde ich sagen. Da dürfte aber nichts anbrennen vor heimischer Kulisse, oder?
Das sehe ich auch so. Also das ist ein Sieg, absolute Pflicht. Alles, was danach kommt, ist nicht absehbar, weil dann kommt Belgien, dann kommt Schottland. Das ist dann ein schwerer Weg ab der zweiten Runde. Aber gegen Ungarn, das ist auf jeden Fall die Pflicht, die Hopp und Schindler, auch wenn Clemens jetzt nicht spielt, unbedingt erfüllen müssen beim Heimspiel. Sonst ist quasi diese Stimmung und dieses Heimspiel, das in Hamburg vor wahnsinniger Kulisse, die erwartet wird, ist dann quasi schon am Donnerstagabend, am ersten Turnierabend dahin. Von daher gehe ich auch fest davon aus, dass sie gegen Ungarn einen souveränen Erstrundensieg einfahren.
Noch eine Frage auf Twitter, die uns erreicht hat, und zwar bezüglich Schindler, Clemens, der Nummer. Sollte man das grundsätzlich überdenken, dass irgendwie vielleicht das System anderes ist, dass man nicht mehr die Order of Merit zumindest als Maßstab nimmt, sondern vielleicht, keine Ahnung, die Nummer 1 wählen lässt, mit wem er spielen möchte? Oder sagst du grundsätzlich als Anker, es ist ja auch nicht die offizielle Regel, dass immer die Nummer 2 dann der Teampartner des Erstgesetzten wird, aber zumindest als Anker sollte man das auch über Bord werfen sozusagen, oder sollte man das schon dabei belassen, dass irgendwie grundsätzlich immer die ersten beiden einer Nation aus der aktuellen Order of Merit spielen?
Das hat natürlich 2 Seiten. Also einerseits ist die Vergleichbarkeit sehr gut über die Order of Merit. Es gibt keine andere Liste, die so sehr spiegelt, was der Spieler die letzten 2 Jahre geleistet hat. Von daher ist es einerseits gerecht. Andererseits, auch wie wir es bei den Engländern schon diskutiert hatten, ist es natürlich so, dass dann nicht zwingend die beiden besten aktuell spielenden Profis antreten. Bei England hatten wir über James Wade geredet, bei Deutschland muss man da über Gabriel Clemens reden. Schwierig, weil mir kein anderes Szenario einfällt, um das quasi die Nummer 1 wählen zu lassen. Sehe ich auch nicht als Lösung an. Von daher würde ich das jetzige für das beste Szenario halten. Oder man nimmt wegen mir die Order of Merit von einem Jahr her. Also was er sich von der letzten Team-WM bis zur nächsten. Das könnte man ja sich auch noch überlegen. Aber prinzipiell halte ich die Order of Merit schon für geeignet, weil es eben ein Maßstab ist, der für alle irgendwie hergibt, was die Profis in den letzten 2 Jahren geleistet haben.
Ja, ist letztendlich am fairsten, das sehe ich auch so. Wo man vielleicht was dran drehen könnte, das ist meine Einschätzung, aber auch nur ein kleiner Punkt, ist, dass man nicht zwingend diese addierten Ränge der beiden Spieler als alleinigen Maßstab für die Setzliste nimmt, weil die Setzliste sieht irgendwie jedes Jahr gleich aus. Also zum Beispiel könnte man ja auch sagen, der Turniersieger in diesem Jahr ist nächstes Jahr ein 1 gesetzt und so weiter, weil da tut sich halt wenig, weil gerade die oberen Nationen, die sind ja relativ zementiert mit ein, zwei Spielern vorne dabei in der Order of Merit, das ist dann schwer dran zu kommen. Dann lass uns jetzt nochmal nach ganz unten gehen im Turniertableau. Da spielt Nordirland und Wales. Das sind die beiden gesetzten Teams in dem Segment. Wales mit Price und Clayton waren lange mein absoluter Top-Favorit. Dann muss ich sagen, Clayton jetzt in den letzten Wochen relativ am Schwächeln. Auch viele Erstrunden-Pleiten, jetzt zuletzt gegen Dennis Nilsson, gegen den Schweden ausgeschieden bei der European Tour. Bei der Pro Tour läuft bei dem Players Championship Turnier läuft auch nicht mehr viel. Wie schätzt du Wales ein? Wie schätzt du auch im Vergleich dazu vielleicht Nordirland ein mit dem Zugpferd Daryl Gurney?
Also Wales sehe ich als stärker an als Nordirland. Price und Gurney haben in der Premier League relativ auf einem Niveau performt. Da haben dann im Endeffekt 1-2 Punkte den Ausschlag gegeben. Price ist absolut konkurrenzfähig mittlerweile. Das hat man auch zur letzten WM hin schon gesehen von der Formkurve. Auch Premier League hat er jetzt absolut rechtfertigt, dass er da mitspielt. Den sehe ich mit Gurney auf Augenhöhe und dann sehe ich Clayton als zweiten Mann, auch wenn er gerade in einem Formtief steckt, dann doch als den besseren jetzt als Brendan Dolan. Also er ist doch ein gehöriges Stück auch in der Order of Merit vor ihm und hat sich in der Vergangenheit auch immer mal wieder schnell gefangen und seine Entwicklung vorangetrieben. Von daher sehe ich Wales als Mitfavoriten, vor allem weil die untere Hälfte ohne England und Holland, die ich als die beiden Top-Favoriten sehe, die schwächere ist. Von daher muss unten einer durchkommen und wenn es die Schotten nicht sein sollten, was ich mir sehr gut vorstellen kann mit dem strauchelnden Anderson, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Wales durch die untere Hälfte kommt und Wales dann auch ins Finale zieht.
Dein Finale Wales gegen England oder wenn ja, ich dich festnageln würde?
Dann würde ich auf England gegen Wales setzen. Also Van Gerwen ist klar der beste Spieler, aber mit Wattimena an seiner Seite habe ich da noch nicht das gute Gefühl. Also da glaube ich eher, dass sich an Michael Smith über die kurze Distanz vielleicht wieder entsprechend fängt. Von daher würde ich ein Finale zwischen England und Wales tippen, ja.
Dann gehe ich, also ich bin unten unsicher, weil ich die Nordiren mit einem starken Gurney und einem Dolan, der Erfahrung hat, auch durchaus als gefährlich einschätze. Aber ich denke mal, die Waliser werden sich da knapp durchsetzen und ich sage, die spielen im Finale gegen Holland, damit wir hier nicht, damit wir ein bisschen Competition haben. Gut, eine Frage noch, die kommt von Tom, auch auf Twitter gestellt. Was sagst du zum grundsätzlichen Format mit diesen 32 Teams im reinen K.O.-Format oder sollte man da wieder zu einer Gruppenphase übergehen? Sollte man eine Gruppenphase integrieren? Sollte man alles so lassen? Wie ist deine Einschätzung dazu?
Den Modus, so wie er jetzt ist, finde ich gut, also er birgt mehr Überraschungspotenzial. Die Außenseiter haben eher eine Chance, mal ein Spiel gegen den Großen zu gewinnen. Eine Gruppenphase mit 8 Gruppen und je 4 Mannschaften macht das eben schon wieder schwieriger. Also der Favorit kann dann mal ein Spiel verlieren und trotzdem irgendwie über die anderen beiden Gruppenspiele nochmal weiterkommen. Und die Dichte bei den großen Nationen ist eben doch noch nicht so hoch. Also man hat eben immer diese 8 Gesetzten und dann noch 2, 3 gefährliche Ungesetzte. Es ist nicht so wie in anderen Sportarten, dass es dann ein hochwertiges Feld von 1 bis 32 gibt, wo diese Gruppenphase wirklich Spannung aufwirft. Da da sehe ich den K.O.-Modus als sehr geeignet an, um auch mal so eine Überraschung zu erleben, wie Singapur vor 2 Jahren gegen Schottland geschafft hat, was dann nach einem Spiel durch war und Schottland raus, Singapur weiter. Das wäre in der Gruppenphase so kaputt gegangen.
Ja, definitiv. Sehe den Punkt. Was ich dagegen halten möchte, ist, dass ja so ein Turnier dann eben sehr schnell vorbei ist für manche Mannschaften. Im schlimmsten Fall nach 5 Legs schon. Und vielleicht ob der steigenden Beliebtheit des World Cups, die nehme ich jedenfalls so wahr. Bei mir persönlich ist es auch so, ich finde, das ist eines der großartigsten Turniere, weil es eben was anderes ist. Könnte man ja auch mal drüber nachdenken, ob man das Turnier vielleicht ein bisschen ausweitet, um 1-2 Sessions noch zusätzlich, dann hätte man da vielleicht auch Optionen. Wo ich aber auch gegen bin, ist zum Beispiel eine Ausweitung, die ja auch schon diskutiert wird, zumindest von einigen Darts-Freaks auf Twitter. Also mehr als 32 Mannschaften sehe ich da jetzt auch nicht als richtig an, weil dann irgendwann wird die Qualität schon arg verwässert, zumindest wenn man jetzt auch sieht, dass es gibt mehr Spieler, mehr Teilnehmer, die keine Tourcard haben als normale Tourcard-Besitzer. Also ich finde, die 32 ist schon die Grenze aktuell, oder?
Das sehe ich auch so. Also da müsste man, wenn, dann aus meiner Sicht in die andere Richtung korrigieren. Das ist jetzt schon teilweise sehr große Außenseiter dabei. Also mehr als 32 würde ich auch auf keinen Fall in diesem Turnier sehen.
Sagt Patrick Reichert, Sportredakteur bei der Deutschen Presseagentur, bei der dpa, dort unter anderem für die Darts-Artikel, für die Darts-Meldungen zuständig, die dann in vielen Zeitungen und auf etlichen Online-Portalen in Deutschland landen. Danke dir, Patrick, für deine Zeit. Das hat Spaß gemacht und können wir gerne wiederholen.
Gerne, kann ich nur zurückgeben.
So, und bevor ich jetzt auch Tschüss sage, kurz die Bitte, gebt mir gerne Feedback zu der Folge. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Podcast auch auf Spotify oder auf iTunes, wo auch immer das geht. Gerne bei iTunes auch eine Bewertung hinterlassen, am liebsten natürlich 5 Sterne. Und ich würde mich freuen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, konkret nächste Woche Montag, Pfingstmontag, dann mit einer ausführlichen Analyse zum World Cup of Darts. Bis dahin, ciao, ciao.